von Zeit zu Zeit mit Jan
und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
Du merkst, meine Stimme ist weiterhin ein Problemfall. Sie ist brüchig. Ich komme damit klar. Ich habe mir hier ein hilfreiches, kühlendes Getränk hingestellt.
Ja. Und beim Raten, was ich wohl für ein kühlendes Getränk habe, also...
Was hast du denn für ein kühlendes Getränk?
Es ist tatsächlich ein Flensburger Winterbock, aber jetzt kommt's in der 2-Liter-Flasche.
Holla, und die willst du dir heute Abend geben? Das ist ja... Oder hast du da schon mal dran genippt?
Also ich und die Flasche, wir haben eher so eine Verabredung fürs Wochenende.
Und das Wochenende beginnt, wie jeder weiß, immer am Donnerstag. Da geht nämlich der After-Work-Abend los und der Freitag wird blau gemacht und naja, man kennt den Rest. Ne? So ist das.
Also
Freiberufler wissen nicht, wovon ich rede.
Ich bin Freiberufler. Aber ich bin freiberuflich für After-Work-Tastings tätig und deshalb weiß ich sehr wohl, wovon du redest.
Diese After-Work-Geschichte war in den Nullern gefühlt mal sehr viel hipper. Mhm. Wir machen ab und zu, und das gab es, glaube ich, schon immer, eher so ein Teamabend. Das läuft dann mittlerweile unter After-Work, aber es hat nicht diese After-Work-Kultur, die ich in den Nullern mitbekommen habe. Auch nur am Rande. Da waren einige ein bisschen härter unterwegs. Da war das irgendwie Usus, sich am Donnerstag zum After-Work-Abend zu treffen. So ab 17 Uhr und dann hoch die Tassen.
Ja, das stimmt. Die Nullerjahre waren intensiver, das ist richtig.
Da war ja sowieso immer alles besser. Und die 90er, die waren noch besser.
Ich würde jetzt mal einfüllen. Das muss
gut, derweil kann ich ja bei mir auch mal mein Geräusch machen. Aber du kannst schon mal den Biertyp erahnen.
Also, es ist eine Dose. Mhm. Ich schätze mal, es ist ein IPA.
Es ist tatsächlich nochmal ein besonderes IPA. Die Dose, kann ich ja schon mal sagen, hat ein sehr wildes, fast psychedelisches Label. Mhm. Und es ist alkoholfrei. Es ist ein alkoholfreies Hazy IPA. Nennt sehr sich dann schön. Auch noch Hazy Peasy. Auf jeden Fall heißt das Amundsen. Und das habe ich mehrfach schon beim Craft Beer Shop gesehen.
Klingt ja norwegisch jetzt mal spontan. War Amundsen nicht der norwegische Nordpolbereiser? Oder Südpolbereiser?
Südpol, und war das nicht der, der es verbockt hat? Nee, das war der, der es geschafft hat. Sein Konkurrent hat es verbockt und ist auch noch erfroren oder sowas.
Ja.
Auf jeden Fall ein alkoholfreies Bier, ein alkoholfreies IPA, und das finde ich ja immer erstrebenswert. No way, du bist so gut.
Hey, gut, super.
Wollen wir mal anstoßen? Auf das, was es wert ist.
Was es wert ist.
Oh, das dürfte dir gefallen. Das ist fruchtig, aber es hat auch eine gehörige Harzigkeit. Sehr angenehm.
Das klingt interessant.
Also nicht so extrem wie dieses Forest aus Polen.
Ja,
aber,
das ich gerne gemocht habe.
Ja, aber das kannst du immer nur einmal trinken, weil die Fichte, die sie da wirklich mit reingetan haben, das ist dann, ja, wenn du einmal damit durch bist, dann hast du schon mal einen Monat, reicht dir dann Fichte.
Ja.
Und das ist aber jetzt fruchtig und harzig. So, und tatsächlich Rauch, so Fichtenharz. Total cool.
Sehr schön. Ich habe hier ein ansprechendes, hell, sehr hellrotbraunes.
Hellrotbraun, also, was?
Ja, eher ein gedecktes Gelb ist das. Also es ist für einen Winterbock ist es sehr, sehr hell. Mhm. Klar ist es natürlich Flensburger Stil, mit einem weit aufschäumend, der sich aber nach und nach verflechtet. Und ein deftiger Malzgeschmack, vollmundiger Malzgeschmack. Ja. Leider im Abgang ein bisschen wässrig, aber ja.
Also
das geht besser, aber
die Nordlichter können einfach nicht so gut Bock.
Nee, die können nicht so gut Bock. Also das Frontend ist top, ne, aber so der hintere Lagerbereich, der ist irgendwie leer. Die Perlage, was mir hier sehr gut gefällt, ist trotz des sehr effizienten Schaumes sehr gedeckt. Und sie ist vorhanden, sie perlt hier auch fröhlich rum, aber es ist doch eher so ein Minderblubber. wie es sich beim Bock gehört. Ein gelungenes Produkt. Es geht besser, also nach hinten raus, aber es ist ja auch als Winterbock ein saisonales Produkt. Mhm. Nichts, was Flensburger ständig im Angebot hat. Flensburger hat insgesamt 3 Bockbiere, Frühlingsbock, Maibock, Winterbock. Und insofern ist es nichts, was auf dem Markt für ewig bestehen muss.
Ja, aber es sollte eigentlich auf einem Tisch, wenn du da 2 Liter rumstehen hast, schon bestehen.
Ja, aber jetzt interessiert mich natürlich, was dein Amundsen so macht.
Ja,
wie sein Expeditionsverhalten so ist.
Es ist trübe, ne? Will ja hazy sein, ist es auch. Hat so die Färbung von Apfelsaft, würde ich sagen. Ah. Und ich würde mal sagen, und es sind auch echte Schwebeteilchen. Es ist eine ganz geringe Perlage, perfekt für mich. Und der Schaum ist auch relativ schnell weg. Also war gar nicht doll Schaum, aber der hat sich auch schon verflüchtigt. Und hat tatsächlich auch die Textur wie so ein Apfelsaft, so naturtrüber. Mhm. Also du hast wirklich das Gefühl, da ist Substanz. Und der Geruch ist intensiver als der Geschmack, also die Nase, anders als die Zunge. Aber trotzdem ist der Geschmack noch gut und ist gar nicht so extrem bitter. Oder ich bin schon gestört in meiner Wahrnehmung, was Bitternote anbelangt. Dieses hier ist mit seiner fruchtigen Harzigkeiten Bier für alle Jahreszeiten perfekt.
Für alle Jahreszeiten perfekt. Das ist ja das Gegenteil von meinem Saisonbier, wie sich das wieder trifft.
Ja, ja. Und wir sind beide diesmal im Norden.
Richtig, wir sind beide im Norden.
Ich bin nur ein paar hundert Kilometer weiter.
Du noch ein bisschen nordischer als ich, aber ja. Mhm. Ich habe jetzt natürlich die Aufgabe, das zu tun, was man mit einem guten Bock tun muss. Man muss es wärmer werden lassen. Wärme bedeutet, der Hopfen tritt nach hinten, was hier egal ist, denn es ist ein Flensburger, da ist kaum erwähnenswert Hopfen drin. Also es ist Hopfen drin, aber kein spannender Hopfen. Und das Malz tritt nach vorne. Mhm. Das ist natürlich das, was das Bock leisten muss. Deshalb soll man Bock ja auch nicht so kühlen, wie ich es jetzt gemacht habe, kühlfrank frisch. Vielleicht geht die Westigkeit dann weg. Ich habe es eben planvoll gekühlt, weil ich diesen Übergang so gerne mag, dieses Basteln im Glas. Ein Bier warm werden lassen, planvoll und unter Beobachtung warm werden lassen. Das entfaltet nochmal, sollte jedenfalls, ist bei den meisten nicht durchdesignten, massenkompatiblen Bieren, ist es so, dass sich dann nochmal ein ganz anderer Geschmack entfaltet, dass das Bier sich entwickelt.
Ich muss mal was zu meiner Stimme sagen. Ich hatte das ja schon angedeutet. Ich habe jetzt seit über 2 Monaten diese brüchige Stimme, auch gerne Heiserkeit. Im Moment geht das tatsächlich noch. Wir haben in der Zeit einmal versucht aufzunehmen, dann habe ich gesagt, geht nicht. Ich finde das jetzt immer noch grenzwertig. Wer mich sonst kennt, sagt, oha, was hat der denn? Ich weiß es nicht. Meine Ärzte wissen es auch nicht. Also ich war schon beim Lungenarzt, beim HNO. Verdacht ist jetzt, also du hattest mir vorgeschlagen und jemand von der Arbeit, dass es doch vielleicht Reflux ist. Einige Aspekte sprechen auch dafür. Die Alternative könnte noch sein, dass irgendein Organ ein Problem hat, so was weiß ich, Schilddrüse oder irgendwas in die Richtung. Ich weiß es im Moment nicht. Ich will nochmal eine Magenspiegelung machen, um zu gucken, ob es Reflux ist. Und zufällig war ich nämlich gestern gerade bei der Narko. Und die haben mir Blut abgenommen und geben mir dann auch nochmal ein Blutbild, sozusagen ganz unärztlich. Wer es nicht weiß, die NACO ist die Abkürzung für nationale Kohorte. Kohorten kennen jetzt, der Begriff ist seit Corona so ein bisschen verbreitet, wobei ich könnte ihn nicht definieren. Das ist
zunächst einmal ist es die Gruppe der Testpersonen.
Ja.
Das stimmt, aber sie sind auch definierbar. Also sie sind immer, eine Kohorte ist eine Gruppe von Testpersonen, die anhand von gewissen Merkmalen definierbar ist.
Mhm.
Also die nationale Kohorte, da geht es um eine bestimmte Altersgruppe in einer bestimmten Nation und andere Kohorten sind dann halt nur weiblich, nur männlich, nur dieses bis jenes Alter, nur dieser bis jener Bildungsgrad, nur dieses bis jenes Krankheitsbild. Kohorte ist ein statistischer Begriff, der eigentlich auch nur Statistiker interessiert. Ich kannte den Begriff vorher von Asterix.
Ja, da war das ein militärischer Begriff.
Da war es ein militärischer Begriff der römischen Armee, ja.
Genau, genau. Und in diesem Fall eben ein bevorzugt medizinisch, aber da bin ich mir nicht sicher, medizinisch-statistischer Begriff. Und die nationale Kohorte umfasst tatsächlich eine Gruppe von 30.000 Teilnehmern, die Langzeit in einer Langzeituntersuchung sind. Ich bin da jetzt schon bei der dritten Untersuchung. Das heißt, ich bin da circa 10 Jahre dabei. Zwischendurch kommen auch mal Fragebögen. Und die untersuchen mich immer, was machen die alles? Die nehmen Blut ab, es gibt eine Urinprobe, ich werde gemessen und gewogen, Blutdruck wird gemessen. Dann gab es noch kognitive Tests.
Die sind super.
Da wurden 12 Wörter vorgelesen und die sollst du dir merken. Und das klappt nicht ganz auf Anhieb. Ich habe 11 hingekriegt nach ein bisschen hin und her.
Man, Woman, Kamera, Person, TV.
Nee, bei mir war es.
Das waren die Worte des kognitiven Tests bei Donald Trump.
Ach so. Ja.
Und dann ist er halt immer vor die Kameras getreten und hat die immer wiederholt und hat die jedem Reporter erzählt. Und hat erzählt, dass die Ärzte total erstaunt waren und dass noch nie jemand jemals so schnell diese Worte so gut behalten hat. Und da hat er sie immer wieder wiederholt. Man, Woman, Person, Kamera, TV. Also da merkst du ja schon, das sind Worte aus einem Assoziationsblaster.
Mhm.
Denn bei die eigentlichen Worte, die man bei sowas bekommt, sind ja dann Regenschirm, Pfannkuchen, Kopfhörer, Auto, Regierungserklärung.
So. Genau, genau. Wobei Regierungserklärung wäre schon zu komplex. Das komplexeste Wort war Königin. Ansonsten wirklich so banale Sachen wie Butter, Teller, Vogel, sowas, Brief,
Es sind Motor. Nie Sachverhalte, ne? Es sind immer Dinge.
Genau, Gegenstände, ja. Und sehr einfache. Ich glaube, das ist auch wichtig, weil es nicht darum geht, dass Menschen, die jetzt zum Beispiel mit komplexen Wörtern Probleme haben, dass die dadurch eingeschränkt sind in dem Test, dass die benachteiligt, dass dadurch das Testergebnis verfälscht wird, weil die Probleme mit dem Begriff haben, sondern es geht nur darum, dass du dir 12 einfache Dinge merken kannst. Und das geht, aber ja, man muss da nochmal nachhaken. Spannender fand ich eine Reihe von Zahlen, rückwärts zu sagen. Das heißt, ich kriege eine Reihe von Zahlen vorgelesen, am Anfang nur 2, das ging noch ganz gut. Und dann immer eine mehr und ich soll sie rückwärts wieder sagen. Und das finde ich dann herausfordernd, weil ich beim Zahlen merken, entweder erkenne ich Muster, so Klischeezahlen, 42, 23, sowas kann ich mir gut merken. Oder 753, weil das eine Geschichtszahl ist oder sowas. Also ich habe bei mir ganz schnell eine Assoziation mit bestimmten Zahlen, wenn die irgendwo mal auftauchte. Kann auch irgendwie ein Teil einer Telefonnummer von meiner Historie sein, was weiß ich. Und das Ganze rückwärts zu bringen, ist aber ein bisschen tricky, weil du hast diese Muster, du kannst sie nicht einfach umdrehen. Dann hast du die Assoziation nicht mehr. Und ich habe mir dann damit beholfen, mit der Abfolge wie beim Handy, wenn du Nummern in so ein Muster eingibst. Dann hast du ja so, schiebst du irgendwie den Finger nach oben, schräg runter, Diagonale, wie auch immer.
Das ist clever.
Und so bin ich dann beim Hören, bin ich diesen Pfad gegangen und versuchte ihn wieder zurückzulaufen. Aber bei 9 habe ich dann auch versagt. So ein bisschen wie herausfinden aus dem Labyrinth des Minotaurus.
Nicht schlecht.
Hat nicht ganz
du geklappt. Hast allerdings den allergrößten, unglaublichsten Zufall hast du unserem Zuhörer ja noch gar nicht verraten. Ich bin nämlich auch in der nationalen Kohorte. Ich bin nämlich also offensichtlich teile ich Merkmale, Kohortenmerkmale mit dir. Ne? Wie du schon sagtest, sind nur 30.000 Leute im ganzen Bundesgebiet. Mhm. Und das ist ja schon mal, also da kann ich mir Lotto spielen, sparen. Mein Lebenszufall habe ich damit verbraten, würde ich mal sagen.
Genau, weitere Glücksfälle gibt's nicht. Wobei Lotto ist, glaube ich, noch seltener.
Die Befragungen bei der nationalen Kohorte umfassen, einmal diese Leistungstests und körperliche Merkmale. Sie umfassen aber noch 2 wesentliche andere Aspekte, nämlich einmal verlangt die nationale Kohorte, dass du deinen Ärzten Zugriff auf deine Patientendaten gewährst. Nee, die haben sie ja sowieso.
Nein, nein, musst du immer wieder machen.
Richtig. Ich habe mich hier falsch ausgedrückt. Die nationale Kohorte, also diese Studiengruppe, lässt dich unterschreiben, dass sie deine Ärzte nach deinen Befunden anfragen darf.
Genau, ja.
Na? Das heißt also, sie sind über deinen Gesundheitszustand über diese relativ oberflächlichen Untersuchungen, das ist auch nur ein kleines Blutbild, über diese relativ oberflächlichen Untersuchungen der Herzleistung, des Body Mass Index, der Körperkraft und des Blutbildes sind sie gut informiert. Mhm. Und zum Zweiten, sie erheben auch deinen sozialen Status.
Wie machen die das?
Na, sie erheben, wie viel Einkommen,
stimmt,
wie viel, ja, Einkommen hat dein Haushalt zum, mhm, Beispiel? Ja. Wie sieht dein Haushalt aus? Wie sieht dein Familienstatus aus? Wie sieht dein Bildungsstatus aus? Wie ist der Bildungsstatus deiner Eltern? Mhm. Sowas erheben die alles. Ne? Und da ist mir auch gleich, da ist
auch von den Eltern, das weiß ich gar nicht mehr.
Auch von den Eltern, ja. Und da bin ich interessanterweise, habe ich für einen kleinen statistischen Fehler gesorgt.
Du hast Quatsch erzählt. Oder was?
Nein, ich habe die Wahrheit erzählt, aber es kommt Quatsch bei raus. Weil da hat die Statistik ihre Grenzen. Na? Sie haben mich eben gefragt, welchen Bildungsabschluss hat mein Vater, welchen Bildungsabschluss hat meine Mutter. So, und der Bildungsabschluss meiner Mutter, das ist Realschule, aber ihr Berufsabschluss, mhm, ist einer, für den man heute studieren würde. Ja. Oberpostsekretärin. Na? Das ist gehobener Dienst bei der Post. So. Ja. Mein Vater hingegen, Der ist Ingenieur, mhm, allerdings gestorben, als ich 3 Jahre alt war.
Ja.
Na, aufgewachsen bin ich bei einem Maschinenbauschlosser. Nach dem haben sie aber nicht gefragt. Na, gut. Also gelte ich als Kind aus einem Akademikerhaushalt, obwohl ich Kind aus einem Arbeiterhaushalt bin. So, das ist so die Grenze der Statistik, ne? Welchen Berufsabschluss hat ihr Vater?
Ja, aber wenn ich mal deine Mutter nehme, das gibt es ja heute auch noch. Die hat Realschulabschluss, geht dann in diesem Fall in den öffentlichen Dienst und arbeitet sich dann sozusagen innerhalb ihrer in ihrer Arbeitswelt, in ihrer Arbeitsumgebung, erarbeitet sich die Bildung. Das heißt, die wird da Fortbildung gemacht haben, eventuell auch nochmal, also ich weiß, da bin ich mir nicht sicher, aber zwischen mittlerem und gehobenen Dienst ist auch heute immer noch eine Grenze. Da musst du irgendwie sowas wie, heute ist es ein Studium, früher war das vielleicht so eine Art, irgendeine Art von Fortbildung.
Heute ist es ein Studium. Mhm. Früher war das ein paar Semester Fachhochschule, also das war das Mindeste.
Ja.
Und ganz früher war keins von beiden.
Okay, dann bist du einfach weiter gerutscht.
Genau, richtig.
Okay. Und gilt das für deine Mutter? Das heißt, die hat nie was in die Richtung gemacht?
Das gilt für meine Mutter, ja.
Ah, okay. Ja. Ja. Aber komm, quasi aus dem Akademikerhaushalt, gefühlten.
Ja, ich fühle mich selber so, ja. Und alles, was mich ausmacht, spricht auch dafür. Aber es ist halt nicht so. Ja? Und das ist einfach, ich finde das sowieso, diese Fragen, ihre Eltern sind Akademiker, also haben sie es ja auch leichter, Akademiker zu werden. Das sind allgemein Fragen, bei denen ich Fragezeichen habe.
Ja und nein, die stellen ja nicht die Fragen, sondern die nehmen ja nur die Daten auf und daraus wird abgeleitet, dass Akademiker Kinder Vorteile haben.
Mhm. Das wird daraus abgeleitet. Vielleicht werden Akademiker Kinder aber auch nur mit höheren Erwartungen konfrontiert.
Das ist ja erstmal wertungsfrei, diese Aussage.
Und also, warum ist eigentlich ein Studium, das ist ja auch das Allerhärteste, warum ist denn ein Studium höher anzusiedeln als eine Facharbeiterausbildung oder ein Meisterbrief? Ist es meiner Ansicht nach nicht.
Ist es auch nicht. Und ich meine, es heißt im Englischen ja nicht ohne Grund Master. Das ist Meister auf Deutsch. Man könnte es ja auch auf Deutsch übersetzen, aber das versteht dann ja wieder keiner.
Richtig. Das ist von Magister, also von Lateinisch, zu Master Englisch geworden.
Genau.
Wenn ich diese Statistiken sehe, das ist immer dieses Unterschicht, Mittelschicht, Oberschicht-Denken und Oberschicht beginnt bei den Studierten und das ist einfach verkehrt. Die meisten Handwerksmeister verdienen mehr als die meisten Akademiker. Das ist heutzutage so. Weil es halt unglaublich viele Akademiker gibt und unglaublich wenige Handwerker, Meister.
Ja, und du hast allerdings gerade beim Meistern ja oft die Situation, also manchmal sind die auch in Betrieben, aber ein Meister kann ja auch ganz klar, also ich glaube, was ein Meister ausmacht, der kann andere wiederum weiterbilden, ausbilden. Ich glaube, das unterscheidet ihn vom Gesellen in der Handwerksordnung.
Er kann auch selber einen Betrieb führen.
Genau.
Das ist der eigentlich der gewaltigste Unterschied. Ja, er kann auch ausbilden.
Und darauf wollte ich nämlich hinaus, dass du musst das nicht, du musst auch keine anderen Menschen ausbilden, aber in der Tendenz, wenn du ein Meister sein willst, dann möchtest du vielleicht auch genau diese Dinge tun, dass du möchtest deinen eigenen Betrieb führen. Du musst heute nur noch in bestimmten Gewerken Meister sein, um einen eigenen Betrieb zu führen.
Zum Beispiel als Friseur.
Da wüsste ich zum Beispiel nicht. Ich bin da auch nicht so firm, weil das im Laufe der letzten Jahrzehnte sich stark gewandelt hat. Aber wenn du einen eigenen Betrieb führst, verdienst du vielleicht recht viel, je nachdem, wie erfolgreich dein Betrieb ist. Die Zeiten heute sind günstig, wenn du das richtige, weil lukrative Handwerk hast. Aber du kannst natürlich mit deinem Unternehmen auch scheitern. Also du gehst auf jeden Fall auch ins Risiko. Je nachdem, wie die Zeiten sind, mal mehr, mal weniger. Aber das bist du als Akademiker, wenn du einen eigenen Betrieb aufbaust, natürlich genauso. Aber tendenziell, gerade weil es so viele Akademiker gibt, geht nur ein geringer Anteil dort ins Risiko. Insofern finde ich das schwer vergleichbar.
Ja, das ist richtig. Aber auch als angestellter Meister wirst du sehr viel verdienen.
Ja.
Und vor allen Dingen wirst du dir deine Arbeitsplätze besser aussuchen können als irgendein Akademiker. Also wir reden jetzt nicht von Juristen in hohen Kanzleien oder aber Beamte bzw. Staatsangestellte im gehobenen Dienst. Na, wir sprechen von der freien Wirtschaft.
Mhm.
So. Und da bedenken wir mal, was man so alles studieren kann. Also studierte Juristen, die als Sachgebietsleiter irgendwo arbeiten, ne, in irgendeiner Versicherung oder sowas.
Mhm.
Ja, das sind alles viele Leute, die sich um wenige Jobs prügeln. Ne? Mhm. Während ein Meister, also ein Handwerksmeister, egal welches Handwerk, sowas wird eher eine Verhandlungsgrundlage haben für ein gutes Gehalt, für einen seltenen Job. Es ist einfach so.
Also, ja, klar.
Ne? Natürlich ist irgendwo die Grenze erreicht. Ne? Also ein Handwerksmeister wird nicht in die Geschäftsführung von einem DAX-Unternehmen kommen. Es sei denn über den Betriebsrat oder so. Das stimmt. Die Grenze wird irgendwo. Aber der generische Akademiker wird das auch nicht schaffen.
Ich bin gerade am Überlegen, aber wahrscheinlich nicht. Es gibt, also sehr oft gibt es natürlich so typische Management-Karrieren, die irgendwie im Bankenbereich starteten oder im Beraterbereich, die dann dort landen. Aber in meiner Wahrnehmung sind, wenn irgendwelche Manager stammen, die nicht aus dem Meisterbereich, also aus dem handwerklichen Bereich direkt, sondern dann eher aus dem Ingenieursbereich.
Ja, richtig, zum Beispiel. Und die Leute, die tatsächlich ganz oben die Führungsetagen besetzen, die schaffen das auch nicht ohne Protegierung, und die Protegierung beginnt selbstverständlich bei der Herkunft, bei der Familie.
Das ist aber, glaube ich, das, was in Deutschland mindestens ein Teil des Vorwurfs an Deutschland ist, dass es genau diese Trennung gibt, nicht nach dem, was du kannst, sondern nach dem, woher du kommst.
Also das ist ja in Frankreich, in England und erst in Amerika mit ihren Ivory Schools ja noch viel, viel härter.
Ja, ja, ich sage nicht, dass, also rein statistisch steht Deutschland doof da, wobei ich da auch so meine Zweifel habe. Und insbesondere, weil die USA jetzt mit, wie heißt das, mit ihrem Neofeudalismus von J.D. Vance sowieso in die Richtung gehen. Es gibt einige Eliten und die haben natürlich auch ihre Dynastien, ist ja klar.
Ja.
Und die Clans von damals, die Bushs und die Kennedys, sind ja auch schon solche Dynastien letztendlich.
Das sind die politischen Dynastien, ja. Aber es gibt auch geschäftliche Dynastien und die vermehren sich durch ihre speziellen Colleges. Und das ist in Großbritannien und in Frankreich seit immer so. Und das ist in Deutschland halt noch nicht so oder nie so gewesen.
Mhm.
Ja, in Deutschland gibt es halt Dynastien und die schieben ihre Söhne und Töchter auf irgendwelche Praktikumsplätze und dann kommst du vom Praktikumsplatz auf den Auslandsplatz und dann wird dein Studium von irgendeiner Firma finanziert und dann kommst du danach in deren Trainee-Programm und so, das passiert schon.
Ja,
aber dass du deine Gören auf eine bestimmte Schule schickst und dann wird gleich, richtig, genau, und dann wird gleich aus dieser Schule, dann rekrutieren gleich alle Firmen aus dieser Schule, dem ist hier nicht so. Das betrifft, also dieses Hin- und Her-Protegieren, das betrifft meiner Ansicht nach auch nur eine ganz obere Oberschicht. Ansonsten ist die Chancengleichheit hier schon relativ gewährleistet, dass die Ergebnisse nicht entsprechend sind. Aber wie gesagt, nicht jeder, ich verstehe das auch nicht, dass diese Statistiken dann immer klagen, Arbeiterkinder haben es schwer, einen Studienplatz zu bekommen, als ob das so toll ist und so wichtig zu studieren. Was es ja nicht ist. Also das ist es einfach nicht. Eine schöne Ausbildung ist eine super Sache. Also,
letztendlich.
Und danach kannst du immer noch studieren.
Würde ich das alle anderen Ausbildungswege
nachher. Ja, das liegt aber daran, dass diese Umfragen und solche Statistiken
von Akademikern gemacht werden.
Richtig, genau. Und die finden das natürlich, die gucken auf die Welt und denken, ja, Akademiker, so wie ich, ja, wir sind ganz oben. So, und dann kommen so die Leute, die eine Ausbildung haben. Und dann kommen die Hilfsarbeiter. So.
Genau.
So, und wie schade, dass es sowas geben muss wie Hilfsarbeiter. Das ist einfach keine schöne Herangehensweise. Ich habe mit einem Lehrer gesprochen, das ist eigentlich schon ein bisschen länger her, und der hat mir von so einem Index erzählt, wie man beurteilt, ob ein Kind aus einem gebildeten Elternhaus kommt, ob das Elternhaus des Kindes, ob da Bildungspotenzial vorhanden ist. Eben um beurteilen zu können, bildungsschwacher Haushalt oder bildungsferner Haushalt, bildungsfernes Kind, förderungswürdiges Kind, ne, um das beurteilen zu können. Und ein Aspekt des Index, und das ist der wichtigste Aspekt des bildungsfernen Einteilungsindex, ist, wie viele Bücher haben deine Eltern?
Hey, die Frage hast du mir doch auch schon mal gestellt.
Immer wenn ich daran denke, denke ich an euch. Und ihr habt da, ich glaube, 2 Dutzend Kochbücher, oder?
Ja, Kochbücher sind ganz wichtig.
Das ja, sind ihr Fachbücher. Und das trotzdem seid ihr hochgebildete Menschen. Also das ist, also Statistik.
Vielleicht sollte man da als erstes fragen, jetzt so Bücher im Regal oder Bücher im digitalen Speicher? Da habe ich eine Menge.
Das ist auch
alle Philosophen.
Siehst du, genau, richtig. Oder Bücher im Internet, auf Google Books.
Genau, wie viel Zugriff habe ich im Internet auf Bücher? Die Fragen sind doch gar nicht mehr gültig heute. Das wäre vor 20 Jahren Thema.
Das ist noch nicht lange her, dass ich mit ihm gesprochen habe. Das ist ein junger Lehrer. Nee, die Frage ist gültig.
Okay, doch. Das ist tatsächlich extrem spannend, mit welchem Bias die Statistiker und Statistik ist eine Sache, oder eben auch die Leute irgendwie kategorisieren, letztendlich auch Kohorten bilden, wie die da rangehen. Schon das setzt doch voraus, dass du diese Kategorien, dass die, sind die überhaupt gültig für alle? Akzeptieren die? Nö, wurden ja nicht gefragt. Irgendjemand setzt das fest und alle sagen, oh, das passt schon. Hat ja ein Wissenschaftler gesagt, ein Studierter gesagt.
Hat ja ein Wissenschaftler gemacht. Vor kurzem kam eine große Studie raus, die Leipziger Autoritarismus-Studie. Hast du von der gehört?
Ja, die kenne ich. Die
kommt auch regelmäßig. Von der Heinrich-Böll-Gesellschaft und von der Otto-Brenner-Gesellschaft. So, und die haben eben auch abgefragt, wie autoritär sind die Deutschen. Ne? Und dann Vergleich Ost-West, Männer, Frauen, hohe Bildung, niedrige Bildung, AfD-Wähler, alle anderen. So. Und wie ausländerfeindlich, wie anfällig für Nationalismus bis zu Totalitarismus und transfeindlich, transfreundlich war, glaube ich, auch einer der Aspekte. So. Und diese, ja, die habe ich mir allein vom Berufswegen, bin ich die durchgegangen. Und wie ich so bin ich ja so ein kleiner Rechercheur.
Die ist sehr umfangreich. Ne?
Die ist sehr umfangreich, aber es geht. Nach einem Nachmittag bist du die durch. Und fieser kleiner Rechercheur, wie ich bin.
Ja, ja.
Ich bin ja einer der letzten aus der Schule des Dekonstruktivismus. Ich habe natürlich sofort dekonstruktivistisch einen Ansatz gesucht und habe einfach mal die Autorin gegoogelt. Also die Autoren sind sehr viele. Ich habe die Herausgeber gegoogelt. Das sind 6. Das ging so. Und gleich die erste Person, die ich gegoogelt habe, die habe ich gefunden hauptsächlich, oder die hat ihre akademischen Stahlgewitter durchlebt in der Corona-Zeit und ist als Publizist aufgetreten in der Corona-Zeit, und zwar ausschließlich bei Artikeln, in allen gängigen Publikationen bei Artikeln wie, jetzt müssen wir das mal alle zusammenreißen, wie bringen wir den Leuten bei, dass sie jetzt drin sein müssen, sich zurückhalten, als Chance begreifen, samt unseren Diva, es war tatsächlich, die Person war für mindestens 3 Dutzend leicht auffindbare Artikel im Internet, die so, ja, Corona-Maßnahmen können eigentlich nicht hart genug sein. Mhm. Also eigentlich einen ziemlich totalitären Ansatz. So, alle einsperren. So. Und da habe ich auch gedacht, Mensch, den Bias müsste man aber in der Studie mal klar machen.
Ja, wie sah denn das bei den anderen aus? Hatte das, war das ausgeglichen?
Ich bin noch nicht alle durch. Ich habe einfach ein, wie man in der Statistik, ich brauche ja nicht, ich habe ein, nennt man in der Statistik, ein Sample genommen. So, und anhand des Samples mache ich das dann fest. Ich sage nur, wenn solche Personen sich dann Fragen ausdenken, nachdem die totalitären Neigungen von anderen Personen beurteilt werden, da sehe ich einfach Schwierigkeiten, Gordia. Mhm. Also solange man sie klar formuliert, ist es ja gut. Aber ich habe da eine entsprechende Deklaration in der Studie noch nicht gefunden. Wie gesagt, ich war auch nur ein Wochenende dran.
Ja, das kann ein bisschen länger dauern. Aber finde ich sehr bemerkenswert. Das ist wirklich ein guter Hinweis. Wir haben einen gewissen Bias in bestimmten Wissenschaften. Ich kann das nicht über alle Wissenschaften sagen, denn da unterscheiden sich die Wissenschaften. Das hängt schon so damit zusammen, dass du sagst, naja, Juristen sind tendenziell konservativ. Ist, glaube ich, was dran. Es gibt natürlich immer Ausnahmen. Und so sind Sozialwissenschaften, oder ich weiß nicht, sind so irgendwo zwischen Mathematiker, Statistiker und Sozialwissenschaften dürften solche Umfragen irgendwie auf den Weg bringen, oder?
Ja, bei Statistikern spielt natürlich die Mathematik eine sehr, sehr große Rolle. Mhm. Das ist richtig. Aber die meisten Statistiker, die ich kenne, und ich kenne eigentlich relativ viele Statistiker, sind keine Nerds, sondern sehr im Leben verankerte Personen.
Aber die MathematikerInnen und StatistikerInnen sind doch nicht so sehr entscheidend, wie die Frage gestellt wird. Die arbeiten die Modelle aus, welches Spektrum du verwendest, was natürlich auch mitentscheidend ist. Und wie dann das Ergebnis ermittelt wird, wie gewichtet wird und so weiter in die Richtung. Also da werden die Modelle erarbeitet, abstrakt.
Nein, die Statistiker arbeiten schon mit aus, wie die Frage gestellt wird.
Okay.
Die haben die Vergleiche, die haben einen besseren Überblick, wie gewisse Fragen funktionieren oder wie ein sogenannter Bias entsteht. Na, wenn du zu negativ fragst, dann drängt das die Befragten in die und die Richtung. Sowas wissen Statistiker. Wenn du lange Fragen stellst, wenn du Schachtelsätze baust, wenn du zu einfache Fragen stellst, fühlen sich bestimmte Leute nicht angesprochen und andere Leute fühlen sich auf den Arm genommen. Wenn du zu komplizierte Fragen stellst, fühlen sich einige Leute ausgeschlossen und das können dir Statistiker sagen, ja.
Na, da würde ich
also fast das gehört dann mit zu.
Da würde ich es eher ins Linguistische. Aber gut, die StatistikerInnen haben entsprechend die Erfahrung.
Ja.
Dann kommt die Soziologie ins Spiel. Und da kommt dann in meiner Wahrnehmung und auf den SoziologInnen-Partys, auf denen ich war, eher eine recht linke Haltung. Wenn sowas allgemein in Statistiken Einfluss nimmt, dann haben schon die Ermittlungen einen Großteil unserer Statistiken ja einen solchen Bias.
Du sagst tatsächlich was Wahres. Die meisten Soziologen, die auch ich kenne, sind eher tendenziell links. Mhm. Und ich habe mich auch immer darüber gewundert, dass jemand, der sich beruflich eigentlich ausschließlich mit Menschsein beschäftigt, so menschenfreundlich sein kann. Ich denke, daran zeigt sich für
vielleicht
mich...
Vielleicht ist es auch eine Art von Zynismus. Ich bin links, weil... was soll's? Sorry, alles egal.
Ja, den Zynismus sehe ich eigentlich eher auf der politisch anderen Seite, beziehungsweise natürlich. Auf der egal, also auf in der radikalen Mitte. Da sehe ich eigentlich eher den Zynismus verhaftet. Ich habe immer den Verdacht, wer sich sehr viel mit Menschen beschäftigt, kann nicht unbedingt ein Menschenfreund sein oder ist eben extrem heilig, ja.
Ich glaube, Leute, die einsteigen in die Soziologie, haben erstmal ein nicht unbedingt positives, aber hoffnungsvolles Bild vom Menschen. Du befasst dich nicht so intensiv mit Menschen, wenn du sagst, der Drops ist gelutscht. Können alle in die Kiste, können den Planeten hier auch dicht machen, ist auch scheißegal. Du hast ein Bild von den Menschen, dass da irgendwie noch was Sinnvolles mit denen anzustellen ist. Mhm. Kann sein, dass du 20 Jahre später zynisch bist, aber dieses Framing oder diese Denkstrukturen, die bleiben ja in deinem Kopf haften. Und du arbeitest weiter in deinen Strukturen, selbst wenn die Oberfläche dem Zynismus gewichen ist, wird dein innerer Motor, wie du zum Beispiel Befragungen zusammenstellst, immer noch auf dem aufbauen, was du früher schon gemacht hast und was du gelernt hast.
Das ist ein sehr wesentlicher Aspekt. Der akademische Betrieb ist, und Soziologie ist nichts anderes als akademischer Betrieb, also akademischer geht's kaum als Soziologie. Also die sind notwendigerweise im akademischen Betrieb verhaftet und in der freien Wirtschaft kaum zu gebrauchen. Beim akademischen Betrieb haben wir eine Struktur vor uns, die entgegen aller Selbstbezeugung und aller Selbstbetrügereien, ich möchte es mal so hart sagen, sehr reformresistent ist. Also das akademische Schiff, da lässt sich das Ruder lässt sich nicht so schnell rumreißen. Wenn du erstmal ein paar Jahre in eine bestimmte Richtung veröffentlicht hast, dann ist es schwer oder bis unmöglich, irgendwann zu sagen, also was ich bisher geleistet habe, wofür ich mein Master bekommen habe, wofür ich promoviert wurde, worin ich mich habilitiert habe, das war eigentlich alles Blödsinn. Also ich sag jetzt mal, schwarz ist nicht mehr schwarz, sondern weiß und wir müssen in diese Richtung weiterdenken. Das passiert den wenigsten. Das passiert selten und eigentlich passiert das nie. Man ist nicht nur seiner eigenen Vergangenheit verpflichtet oder seiner eigenen akademischen Karriere, das kommt ja noch hinzu, sondern auch noch der deiner akademischen Lehrpersonen.
Ne? Die man ja nicht verraten will.
Genau, da hast du aufgebaut, in deren Institut hast du als Doktorand gearbeitet, die haben dich hochgezogen, die haben dich dem und dem vorgestellt. Da sagst du jetzt ja nicht, die Thesen von Professorin Y, die sind übrigens Mist. Du stehst ja auf den Schultern von Riesen und wer auf den Schultern von Riesen steht, der fällt tief, wenn er runterspringt. So.
Ja.
Um dieses Bild mal zu vervollständigen.
Und das Bild läuft ja so, wenn deine Mentoren noch leben, haben die durchaus im Zweifelsfall das größere Netzwerk, um dich zu Fall zu bringen. Und selbst wenn sie nicht mehr leben, haben ja alle anderen auch immer noch diese Verbundenheit und lassen sich im Zweifelsfall auch in die Lehre laufen. Also tust du dir das schon aus Sicherheitsgründen nicht an?
Es gibt natürlich selbstbewusste Genies es gibt so Feuerbachs, die gibt's überall, aber ich denke, man findet sie eher in kleinen Fakultäten oder so in kleinen Sachgebieten, wo es, sagen wir mal, nur 3-4 Professoren in ganz Deutschland gibt. Solche Sachgebiete gibt's ja, ne? Also so kleine Sachgebiete.
Es gibt immer mal Leute, die Streit suchen. Also einige machen das sozusagen, weil das ihre Natur ist. Andere, weil sie plötzlich einen Erkenntnisschub haben und der sie überwältigt und sie sagen, ich muss da was dagegen machen. Also das sind dann Überzeugungstäter. Die rennen gerne gegen die Wand und viele scheitern auch daran. Aber einige ändern dann auch die Verhältnisse. Aber das sind die, über die wir dann noch 300 Jahre später schreiben. Die kannst du an einer Hand abzählen.
Ja, richtig, so sieht's aus. Stimmt. Das wäre ja auch deprimierend, wenn der Geniekult kein Geniekult wäre, sondern ein Massenphänomen.
Genau.
Dann hätten wir keinen Grund, uns daran Beispiele zu nehmen, ne?
Wobei
insofern
wir
ist es ja auch
nicht,
ganz tröstlich.
Es geht an diesem Punkt gar nicht unbedingt ums Genie, das kann damit einhergehen, sondern es geht um Menschen, die einfach nur die Verhältnisse in Frage stellen.
Ja, in diesem Fall bin ich auf den Begriff Genie absichtlich gekommen, denn es gibt da ein schönes Zitat von George Bernard Shaw, übrigens ein sehr, sehr linker oder ein sehr rechter Linker, wenn man mal es genau bedenkt.
Rechter Linker.
Und der hat gesagt, wenn ein Genie auftaucht, dann erkennt man es daran, dass sich sofort die Idioten verschwören, um es zu zerstören. Die Verschwörung der Idioten. Also wenn ein Genie auftaucht, dann erkennst du es daran, es tun sich sofort die Doofen zusammen, um das Genie vom Sockel zu stoßen, in den Dreck zu stoßen, zu desavouieren, zu diskreditieren und gesellschaftlich zu vernichten. Das ist ein schöner Gedanke, finde ich.
Was die Intelligenz der Idiotie beweist.
Ja, Intelligenz oder die Hummertopftauglichkeit der Idiotie, ne?
Na, ich will es so sagen, die Idioten erkennen ja die Gefahr. Sonst müssten sie sich das ja nicht antun. Also muss da der Instinkt schon da sein, oho, da ist was Wahres dran, aber Die Idiotie liegt nicht daran, dass sie es nicht verstehen würden oder zumindest nicht erahnen würden, dass da eine notwendige Entwicklung oder auch Revolution stattfindet, sondern die Idiotie liegt darin, diese unbedingt verhindern zu wollen, weil der eigene Status und das, ja, die eigene Person in Frage gestellt wird. Und das ist reiner Egoismus.
Stimmt. Das Genie stürzt die Verhältnisse um. Alle, die sich in den Verhältnissen eingerichtet haben und die nicht flexibel genug sind, sich mit der Änderung der Verhältnisse anpassen zu können, müssen natürlich die Änderung der Verhältnisse verhindern, indem sie die Person verhindern. Ja, das ist genau richtig.
Und trotzdem passiert es wenigstens ab und zu mal. Eine Änderung zum Beispiel wie der wissenschaftlichen und später auch der allgemeinen Erkenntnis und Akzeptanz des Klimawandels.
Ja.
Braucht.
Also des Klimawandels als menschengemachte.
Des menschengemachten Klimawandels, genau. Braucht mindestens eine, jetzt wenn wir das wirklich ganz genau zurück betrachten, schon aus den die ersten wissenschaftlichen Erkenntnisse, reichen glaube ich sogar bis in die 60er zurück, zumindest bis in die 70er, reichen also mindestens zwei Generationen zurück. In den 80ern kam das erste Mal auch so im allgemeinen Bewusstsein an und hat dann irgendwelche Kreise gezogen, Rückschläge erlebt und so weiter. Heute kannst du sagen, der menschengemachte Klimawandel ist akzeptiert. Die meisten Menschen sagen, ja, das ist so, den gibt's. Dass wir uns noch nicht danach verhalten.
Sagen das wirklich die meisten Menschen oder sagen das die meisten Menschen in den westlichen Industriegesellschaften, womit wir Europa und zwar Zentraleuropa, garantiert nicht Osteuropa, Zentraleuropa und Kanada, USA meinen? Also meinen das wirklich alle Inder?
Ich glaube.
Und alle Chinesen?
Ja, bei China bin ich mir nicht ganz sicher, weil die Chinesen geben sich nach außen sehr umweltorientiert, also mit Solar und mit also Photovoltaik und Windräder, weiß ich gar nicht so, sind da sehr aktiv. Ich weiß aber nicht, ob das da eher wirtschaftliche Bestrebungen sind. Aber ich nehme es mal an, dass das Thema Umwelt rein Technologie betrachtet auch in China ein wichtiger Faktor ist. Und in Indien auf jeden Fall. Wenn du in so einer typisch mittelindischen Stadt bist und hast da irgendwie über 50 Grad, oder der Monsun fällt weg, dass das Wetter sich nachhaltig verändert, merken alle Menschen da. Ja, das Bewusstsein, dass ein menschengemachter und deswegen auch sehr schnell kommender Klimawandel stattfindet, ist zum Beispiel gerade in Indien sehr präsent. Und in vielen eher inselorientierten Staaten ist es auch sehr präsent, weil das Meer anders wird, aktiver wird und so weiter und so fort. Meeresspiegel steigen, all sowas. Ja, das glaube ich. Im osteuropäischen und russischen Bereich würde ich eher sagen, dass da die Propaganda, also im osteuropäischen nehme ich zurück, also ab EU-Grenze, dass die Propaganda da eher Schwierigkeiten macht in der Erkenntnis, aber ich behaupte trotzdem, die Mehrheit der Menschen, also über 50%, weiß über den menschengemachten Klimawandel Bescheid. In welcher Form und wie intensiv und was daraus abzuleiten ist, ist noch was anderes. Aber es ist schon ein verbreitetes Wissen. Und das hat aber irrsinnig lange gebraucht.
Ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube es eher nicht. Also ich glaube, das Wissen nur wie, also das ist als Überzeugung ist das nur, eigentlich nur hier bei uns verfangen. Also
Die Fridays for Future-Bewegung war eine globale Bewegung.
Nee, das war keine globale Bewegung. Das waren ganz viele europäische Kinder und so ein paar Dutzend in anderen Ländern. Die haben natürlich Internet gehabt und haben sich dann so gezeigt und so. Aber das ist, wenn das ein globales Bewusstsein wäre, dann wären diese Klimakonferenzen erfolgreicher. Mit erfolgreicheren Abschlüssen.
Halbherzig. Nee, da sind wir. Du machst einen Fehler, dass aus Wissen Handlung folgt.
Ach so, die sind sich dessen bewusst, aber machen nichts.
Genau, erstens sagen sie, ist schon nicht so schlimm, also die relativieren und sitzen auch nicht zu Hause und da haben Angst, weil sie es ignorieren, also das kann der Mensch ganz gut. Aber grundsätzlich, wenn du sie fragen würdest, gibt es menschengemachten Klimawandel und sie sind nicht ideologiegetrieben und sagen, aus den Gründen irgendwie, nee, gibt's gar nicht, sondern einfach, wenn du reingucken könntest, ja, weiß ich, habe ich schon mal gehört, gibt's. was der einzelne Mensch daraus für sich folgert, ist noch was anderes. Aber ich wollte nur sagen, diese wissenschaftliche Erkenntnis brauchte 2 Generationen, um einzusickern weltweit. Das bedeutet, Änderungen musst du immer in Generationen denken. Und das gilt auch für andere wissenschaftliche Sachen. Und deswegen sind, wie hieß das von Shaw nochmal, das Zitat von eben, hast du eben gesagt?
Gegen die Genies. Ja. Wenn ein Genie erscheint, erkennst du es daran, dass sich sofort die Idioten verschwören, um das zu zerstören.
Genau. Die Einzelpersonen, die also einen Impact verursachen können, die rütteln immer an den Grundfesten. Und diese Grundfesten sind sehr, sehr stabil. Und die ändern, diese Grundfesten werden über Generationen geschliffen. Und wenn da jetzt eben so ein Genie kommt, lockt das die Leute an. Wenn ich mich recht entsinne, gab es gerade im 19. Jahrhundert, nee, aber auch im 20. Jahrhundert, es gab immer wieder Wissenschaftsstars, die für eine Disziplin irgendwie Weltbewegendes verursachten und einen gewissen Fankult auch ausgelöst haben. Sei es Hawkins fällt mir dazu ein oder Darwin, aber da gab es noch ein paar andere.
Darwin hat was ausgelöst, das stimmt. Aber so ein Kult würde ich mal nicht sagen. Also Darwin hat auch sehr viel Spott und Gegenreaktionen ausgelöst.
Ja, aber ich wollte nicht sagen, dass diesem Kult alle folgen. Kult ist jetzt auch wieder ein bisschen tendenziös. Ich wollte sagen, aber der hat schon, oder beide und auch noch weitere Leute, die mir jetzt nicht einfallen, haben eine Gefolgschaft entwickelt. Das heißt, die haben wirklich einen, der Begriff Bewegung ist immer ein bisschen kritisch, ich weiß, aber haben schon nur eine Bewegung.
Ich habe meine Abneigung dagegen.
Ich weiß, aber der ist nationalsozialistisch.
Es ist schon ein etablierter Begriff.
Ja.
Also, ja.
Lösen eben auch diese Menschen durch ihre Erkenntnisse, durch ihre Thesen eine Bewegung aus. Und das, so eine Bewegung, so eine Dynamik vielleicht noch besser.
Aha.
Rüttelt eben an den bestehenden Verhältnissen. Und das tut Menschen weh oder bedroht sie. Und Menschen, die in Bedrohung, also das kann ein Ansehensverlust sein. Menschen fühlen sich der Lächerlichkeit preisgegeben, weil sie 50 Jahre Dinge behauptet haben, die jetzt einfach nicht mehr gelten könnten.
Ja.
Das kann natürlich auch ein wirtschaftlicher Verlust sein, dass du plötzlich nicht mehr den Aufstieg schaffst, den du dir eigentlich erträumt hast, aber du hast schon dein Haus gekauft und musst es abbezahlen. Keine Ahnung. Da können ganz viele Dinge miteinander zu tun haben und die führen dazu, dass Leute dagegen sind. Berühmtes Beispiel übrigens, was mir in dem Zusammenhang einfällt, ist doch, dass der irgendein Spiegel-Chefredakteur in den 90ern immer die totalen Chaos-Artikel gegen die Windräder in den Spiegel reinbrachte, weil er, oh, wie war das? Hatte der irgendwie Land und wollte das für sich nicht? Also irgendwas hatte er was und deswegen war er dagegen, aus rein persönlichen Ambitionen. Und so gibt es immer wieder Menschen, oder auch sehr schön, warum hat möglicherweise, aber es spricht viel dafür, warum hat die SPD Schwierigkeiten, sich vom Gas zu lösen? Das hängt nicht nur damit zusammen, dass die SPD historisch irgendwie mit Ostbindung und so, also nicht Ostbindung nannte man das nicht, das war die Westbindung, aber mit der Öffnung in den Osten und der...
Ja, Ostöffnung ist besser.
Ja, ja.
Westbindung und Ostöffnung.
Ja. Genau, genau. Mit der Ostöffnung, dass damit die SPD verbunden wird und das für sie identitätsstiftend ist. Es hat auch den Effekt, dass viele Städte sind ja gegenüber dem ländlichen, also sind Städte gerne mal SPD-regiert und Städte haben Stadtwerke. Städte sind arm und Stadtwerke bringen Geld. Womit verdienen Stadtwerke Geld? Ja, Fernwärme ab und zu, aber ganz viel Gas. Wenn jetzt das Gas plötzlich böse ist, dann bringen und alle springen zur Wärmepumpe, dann verdienen die Stromkonzerne Geld, aber nicht mehr die Stadtwerke.
Das ist gut und ich habe gleichzeitig auch eine Erklärung, warum man auf dem Land konservativer ist. In der Stadt ist man ein unstetes Leben gewohnt.
Ja, eigentlich ein städtisches. Entschuldigung.
Ein städtisch, das ist aber unstet, ne?
Ja,
also Locations öffnen, schließen aber auch wieder. Das ist aber auch nicht so schlimm, weil irgendwo anders öffnet eine andere. Ne? Da gibt es auf dem Land schon Unterschiede. Wenn auf dem Land die Dorfkneipe zumacht, dann macht nicht an einem anderen Ende des Dorfes eine Dorfkneipe auf.
Dann war's das, ja.
Na? Dann war's das. Zweites Beispiel. Wenn hier dieses Haus hier, wenn dieses Haus irgendwie plötzlich lauter wird oder gegenüber wird eine Disco gebaut, dann ziehe ich halt woanders hin. Sonst ziehe ich drei Straßen weiter. Oh. Heute nicht mehr so einfach, ne? Aber generell in der Stadt ist man ein bisschen mobiler. Na gut, ich bleibe in meinem Stadtteil oder auf dieser Seite der Alster oder sowas, aber ich ziehe dann halt um. Das machst du auf dem Land nicht. Auf dem Land hast du dann Häuschen und da bist du dann natürlich, da möchtest du, dass das auch so bleibt. Na? Und nicht, dass da irgendeiner auf die Idee kommt, jetzt plötzlich dies oder das zu machen, die Grundsteuer zu verdoppeln oder dich zu zwingen, eine Wärmepumpe einzubauen. Und deshalb bist du auf dem Land tendenziell konservativer und in der Stadt tendenziell progressiver. Na? Den Fehler, den man jetzt nicht machen darf, ist zu sagen, Leute, die eine progressive oder eine konservative Einstellung haben, sind schlechte Leute.
Nein,
oder
nein, nein,
notwendigerweise gute Leute. So, den Fehler darf man nicht so machen. Aber ich denke, attestieren darf man das schon.
Genau, weil sie da wohnen, wo sie wohnen und die Möglichkeiten und Gegebenheiten einfach andere sind auf dem Land als in der Stadt, hast du auch ein ganz anderes Herangehen, was Veränderungen anbelangt.
Ja.
Du neigst ja dazu, Veränderungen, die du in deinem persönlichen Umfeld hast, dann auch zu übertragen, gedanklich auf andere Veränderungen. So, oh, wenn jetzt sich was verändert, wo bleiben wir denn da? Und in der Stadt hast du dann eher die Haltung, naja, wenn das jetzt wegfällt, dann finde ich irgendwie was anderes. Das passt schon irgendwie. Pop-Up-Stores,
ja, ne?
Auch so eine Sache, die ich ein bisschen übertrieben finde. Also, oder Pop-Up-Restaurants.
Richtig, das ein bisschen
übertrieben. Ich freue mich, oh, cooles Restaurant, da muss ich mal hin, aber ich habe im halben Jahr wieder Zeit.
Da sind die schon wieder weg.
Ich werde auch konservativ.
Ich habe gerade mit meiner Mutter telefoniert vorhin, die geht heute Abend ins Theater. Und dann haben wir so über das Theater gesprochen und dann fiel mir auf, dass ihr die Inszenierung eigentlich so ein bisschen egal ist. Und dann hat sie gesagt, ach, ich bin eigentlich da, weil da sehe ich die anderen Leute und kann zu meiner Begleitung sagen, ach, guck mal, die ist ja dick geworden oder guck mal, der hat ja kaum noch Haare. Dann schnacken wir und dann gibt es eine Brezel und dann gibt es ein Bier. Und dann habe ich noch gesagt, oben auf gibt es noch ein Stück. Na? Ich gehe auch gerne ins Theater, genauso gerne wie meine Mutter. Aber ich gehe natürlich aus völlig anderen Gründen ins Theater, zumal ich mir in Laufweite drei Theater aussuchen kann. So. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Also wir machen dasselbe, aber wir machen was völlig anderes.
Ja, aber genau das ist eine andere Herangehensweise an die gleichen Dinge. Das ist ja eine sehr schöne Parabel, ja.
Dabei sind wir uns menschlich, sind meine Mutter und ich uns sehr ähnlich. Ne?
Mhm.
Die Unterschiede muss man einfach erkennen. So, und diese Lebenswirklichkeiten, da darf man sich nicht zerreißen lassen als Land. Hast du von mir schon mal gehört, das Bedauern, dass sich die Diskursanalyse, also das Foucault'sche Denken, so durchgesetzt hat?
Ja, natürlich. Hatten wir auch mal eine Folge zu. Und ich dachte immer, ja, wieso eigentlich Foucault? Der hat auch dieses Pendel ersonnen, aber es gibt mehrere Leute
nach Foucault. Richtig.
Tatsächlich ist genau. Mir, ich habe ja Philosophie studiert im Nebenfach, da war Foucault nicht so ein Thema, zumindest zu meiner Zeit nicht. Und vielleicht gab es auch Kurse dazu, aber der war ja eher im Sozialen und Sprachlichen unterwegs, stimmt das?
Ja, soziologisch und sprachlich, ja.
Okay, soziologisch. Mit solchen Leuten hatten wir ja nur zu tun, wenn wir deren Partys besucht haben, weil die waren noch ein bisschen besser als die Partys im Füllturm.
Verstehe. Ah ja, gut, aber generell sagte er dir was, ne?
Ja, tatsächlich fast gar nicht. Du hast es mir eher nahegebracht, weil immer, wenn ich davon gehört hatte, dachte ich an den anderen Foucault und hatte das einfach nicht zusammengebracht, dass es zwei Menschen mit gleichen Namen gibt.
Das ist aber auch gemein. Und dann zwei so berühmte Menschen, die so berühmte Sachen entwickelt haben.
Genau. Und deswegen habe ich da nie genau zugehört, weil ich dachte, Foucault muss ich mir nochmal mit befassen. Und dann sagtest du irgendwann Dekonstruktivismus von Foucault. Und dann dachte ich immer, also der Foucault, den ich meinte, der hatte irgendwie andere
Themen. Ich habe aber gesagt, die Diskursanalyse von Foucault.
Entschuldigung, es war was mit D.
Dekonstruktivismus ist, das kann man sich ganz leicht merken, für Dekonstruktivismus muss man intelligent sein, für die Hermeneutik muss man gebildet sein und für die Diskursanalyse muss man einfach nur frech sein. Und ich habe eben immer bedauert, dass ich die Diskursanalyse so, ja, Diskurs ist ja das zweitliebste Wort des öffentlichen Diskurses neben Narrativ, ne? Also wenn jemand Narrativ sagt.
Nichts gegen das Narrativ. Ich halte das Narrativ. Das Wort Narrativ mag ich. Diskurs finde ich, ist mehr so wie so ein Gummiband.
Ach, guck mal, Diskurs, das ist alles für mich ein Begriffspaar. Ich habe mich jedenfalls immer darüber beschwert, dass sich die Diskursanalyse durchgesetzt hat, weil die Diskursanalyse eine sehr schwache Denkschule ist, meiner Überzeugung nach. Und jetzt neulich.
Ja, aber deswegen setzt sie sich doch durch.
Richtig.
Weil alle mitmachen können. Das ist Kommunismus.
Ja, genau, weil alle mitmachen können. Und jetzt neulich hatte ich mal echt zu viel Zeit. Ich habe das immer gehört beim Fitnesstraining. Thilo Jung. Ich höre ja sehr gerne Thilo Jung.
Ich auch. Aber habe ich schon lange nicht mehr. Aber ich mag ihn auch sehr gerne.
Man muss sich aber immer Zeit nehmen, ne? Und deshalb mache ich das bei langen Spaziergängen,
ja,
oder beim Fitnesstraining.
Er hat kein Limit, ja.
Richtig. Und der hatte Maximilian Krah zu Gast. Maximilian Krah, der, Gott sei oder bei uns, von der AfD. Das ist so ein AfD, mhm. Also so das.
Fürs Europaparlament, glaube ich.
Ja, genau. Ja. Alles, was die AfD, also das Extremste, was die AfD zu bieten hat, in jeder Hinsicht, das ist Maximilian Krah. Also das ist fast eine Karikatur seiner selbst, würde ich mal sagen. So. Und okay. Der lässt irgendwann im Gespräch mit Thilo Jung fallen, dass er es bedauert, dass sich die Diskursanalyse durchgesetzt hat, dass das jetzt die Philosophie unserer Zeit ist. Und da habe ich noch gedacht, oh Scheiße, was hast du denn für Einstellung?
Nur, weil jemand einen Baum für einen Baum hält. Und du sagst, Mist, ich halte einen Baum ja auch für einen Baum. Muss ich auch nicht sagen. Jetzt muss ich alles in Frage stellen und jetzt halte ich Bäume für Büsche.
Ja, aber dass ein Baum ist evident. Wenn jemand...
Ja, das ist evident.
So,
also... Aber es gibt... Also...
Verstehst du mein Dilemma wenigstens etwas?
Stell dir mal vor, Maximilian Krah würde eine Musik... Würde die Pokes mögen.
Ja.
Klingt jetzt erstmal unwahrscheinlich, aber kann ja rein theoretisch sein, weil Musikgeschmack geht nicht immer mit politischer Haltung einher oder mit politischer Haltung würde ich das ja gar nicht nennen, weil das ist, naja, egal. Ich will da gar nicht genau drauf eingehen. Wenn Menschen, die völlig anders ticken als du oder die dir auch zuwider sind, wenn die den gleichen Musikgeschmack haben wie du,
ja,
dann kannst du ja auch nicht plötzlich sagen, ne, die Pokes höre ich nicht mehr, das geht ja gar nicht.
Ich weiß es zu schätzen, dass du mich trösten möchtest, aber meine Erschütterung verstehst du.
Ja, Denkschulen sind natürlich dichter dran. Trotzdem, du kritisierst ja auch das, was sich unter dem Wokismus oder Begriffe, die auf Ismus enden, hatten wir schon öfter mal, kritisiere ich durchaus mit. Du bist da ein bisschen mit mehr Werf dahinter und der Wokismus ist so ein Beispiel. Ich finde es strange. Und die AfD kritisiert den aber auch, aus welchen Gründen auch immer. Das müssen wir erstmal nicht hinterfragen, ob die Gründe sogar verwandt sind. Und ein Maximilian Krah, der das Ganze natürlich extrem verkörpert, umso mehr. Also wirst du doch auch nicht hingehen, die AfD und ihre Vertreter kritisieren den Wokismus, dann finde ich den jetzt auch super.
Möglichst nicht, nein.
Es gibt... eine Schnittmenge zwischen uns und der AfD. Klingt komisch.
Also in gewisser Weise begrüße ich es. Erstens lohnt es sich ja nur, Einstellungen zu haben, wenn man es schafft, diese Einstellungen auch gegen Widerstände zu verteidigen. Und ein großer Widerstand ist, andere Leute haben diese Einstellung auch, bloß aus anderen Gründen.
Die falschen Freunde, meinst du?
Die falschen Freunde ist gar kein schlechtes Stichwort. Denn zum Zweiten, wir waren ja vorhin schon bei einem Iren, den ich als sehr rechten Linken bezeichnet habe, George Bernard Shaw. Und dann möchte ich mal zu einem Iren kommen, den ich als sehr linken Rechten bezeichnen würde, nämlich Oscar Wilde. Der hat das schlaue Wort gesagt, ich suche mir meine Liebhaber nach ihrem Aussehen, meine Freunde nach ihrem Charakter und meine Feinde nach ihrer Intelligenz. Das heißt, also wenn du gegen jemanden antrittst, dann sollte das schon jemand sein, der das auch wert ist, ne, dagegen anzutreten. Also wenn du dich mit jemandem messen möchtest, dann sollte das schon jemand sein, der in diesem Fall, ich bin ja kein großer Boxer, also keiner, der körperlich auf deiner Ebene ist, sondern jemand, der intellektuell auf deiner Ebene ist. So. Und dann bin ich auch schon wieder mit Krah ganz zufrieden. Da bin ich versöhnt, so ein bisschen. Ich bin immer noch traurig und bestürzt, aber ein bisschen versöhnt.
Bei Krah bin ich jetzt irritiert, besagst du damit, dass Kra intellektuell auf deinem Niveau ist?
Absolut.
Oder nicht?
Das ist ein extrem intellektueller Mensch. Er kommt zwar in allem zu den falschen Schlüssen, aber er ist definitiv auf seine Art gebildet und auch sehr gut ausgebildet. Also der hat auf amerikanischen Ivy League Colleges studiert. So, das, da kannst du dich entweder einkaufen, das hat er nicht, oder durch Leistung überzeugen. Dann ist er sogar aktiver Katholik in irgendeiner von diesen fiesen Bruderschaften. Und in diese Bruderschaften, da wirst du nur nach vorne gestellt, wenn du es entsprechend drauf hast. Also sowohl in Sprache als auch in Geist, wenn du da entsprechend mithalten kannst. Doch, doch.
Ja, gerade konnte ich es einfach nicht sagen, weil ich da kenne ich keinen Hintergrund. Also das, was du gerade gesagt hast, das war mir alles nicht vertraut. Da sind wir wieder bei den großen Ideen. Wenn du mit großen Ideen kommst, hast du viele Verschwörer, die dich zerstören.
Das ist richtig, natürlich, stimmt.
Dieses Schritt für Schritt.
Das ist der Karriere förderlicher, ne? Nicht als Haifisch aufzufallen. Ja, das ist richtig.
Wenn du die Welt wirklich verändern willst, und das ist im Moment tatsächlich meine große Hoffnung, und damit will ich uns sozusagen in den Tag, in den Abend entlassen, solltest du vielleicht nicht versuchen, ein Genie zu sein, sondern musst es in kleinen Schritten machen, die Leute nicht bemerken. Im Moment sieht es so aus, als würden kleine Schritte nicht reichen und die Leute, die Veränderungen wollen, sind sehr ungeduldig, aber möglicherweise führen kleinere Schritte, als die Progressiven es wollen, zu mehr Erfolg.
Kann ich nur unterschreiben. Das ist genau richtig. Sehr gute Essenz.
Das heißt eigentlich, allen, die was bewegen wollen,
seid geduldig.
Nicht zu sehr, aber
geht,
seid geduldig.
Geht vorwärts, aber geht in kleinen Schritten. Macht keine Sätze.
Steter Tropfen heißt es ja auch immer.
Ja, genau. Wir wollen wie weiches Wasser sein, das weiche Wasser hüllt den Stein.
Wer hat das gesagt? Wieder irgendeine sozialistische Jugend? Nee.
Ja, da ist sehr gut dran. Der Satz ist von Dieter Dehm. Das ist sozusagen der Maximilian Kra der Linkspartei.
Ah, okay.
Aber der war in den 70er, 80ern auch Liedermacher und hat eben dieses Lied für die Anti-AKW-Bewegung beschrieben. Das weiche Wasser hüllt den Stein, vertont von der niederländischen Band Die Bots. Interessanterweise ist die Melodie, die auch von Dieter Dehm ist, ist gar nicht von Dieter Dehm, sondern ist sehr stark inspiriert von dem uralten französischen Shanty Santiano, der eigentlich auch schon total vergessen war, bis sich eine Band namens Santiano gründete. Und da wurde alles offenbar. Also beziehungsweise bis jetzt habe nur ich das entdeckt. Aber es kann sich nur noch um Wochen handeln, bis Maximilian Kra das auch rausfindet.
Ich muss noch eine Referenz angeben, denn ich möchte nicht etwas als mein eigen ausgeben, was ich letztens erst von jemand anders gehört habe. Nämlich den Hinweis, dass die Stadtwerke in SPD-Hand möglicherweise die SPD dazu verleiten, dem Gas zu sehr noch verbunden zu sein. Das stammt von Rico Grimm, der irgendwie aktiv ist auch für den Umweltbereich, aber auch ganz viele positive Nachrichten immer raushaut. Und das habe ich gehört in einer Sonderfolge der Wochendämmerung irgendwie von September 24. Das nur mal so als Hinweis, ich möchte mich ja nicht mit fremden Federn schmücken oder möchte schon, aber dann wenigstens sagen, woher sie kommen.
Sehr fair von dir und viele Grüße an Rico Grimm.
Kenne ich jetzt nicht persönlich, aber gebe ich gerne weiter, wenn ich ihn treffe.
Schau noch, wie wir Podcasts.
Soweit erstmal.
Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Danke dir. Bis dahin. Tschüss.
Auf denn. Ciao. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian
und Jan. Wenn euch diese Folge gefallen hat oder ihr unseren Podcast mögt, hinterlasst gerne eine Bewertung bei Apple, Spotify oder wo ihr sonst Podcasts bewerten könnt. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt gerne an VZZZ Podcast auf Blue Sky. Bis zum nächsten Mal.